Unabhängige im ÖGB Podcast. Ein UGIT-Café zum Thema Universitäten. Wissenschaft, Kunst und Forschung im Brennpunkt von Klimakrise, Pandemie und Krieg. Zu Gast Vizerektor Bernhard Kernegger von der Universität für Angewandte Kunst Wien. Moderation Sabine Hammer und Stefan Schön. Eine Aufnahme des Livestreams vom 13. September 2022.
Ja, also herzlich willkommen zu unserem mittlerweile dritten sogenannten UGIT-Café. Für all jene, die das nicht so gut kennen und vor allem für unseren lieben Gastreferenten, Co-Referenten, den Herrn Kollegen Bernhard Kernegger, den ich auch sehr, sehr herzlich begrüßen möchte, dass er sich Zeit genommen hat, heute diese Runde noch zu ergänzen. Wir haben mit Juni diesen Jahres gestartet und haben sozusagen das gesamte restliche Jahr 22 beziehungsweise auch bis in den Herbst 2023 unter das Thema Chancengleichheit gestellt. Wir wollen hier einfach möglichst viel Expertise und Input aus den verschiedensten Bereichen zusammentragen und damit auch unsere weitere politische Arbeit gestalten. So viel einmal zur Einleitung, für die, die damit nicht so vertraut sind. Man findet das auch alles auf unserer UGIT-Website, da man alle Informationen finden kann, auch die ganzen Artikel nachlesen kann.
Ich möchte unseren Spezialgast, den Vizerektor von der Wiener Angewandten Universität für Angewandte Kunst, das bieten als Intro gewissermaßen, oder eure Sicht an der Angewandten zu dem Phänomen erklären, das offensichtlich mit Beginn eines für europäische Verhältnisse einzigartigen Krieges im Februar dieses Jahres innerhalb weniger Tage Künstlerinnen und Künstler in den Mittelpunkt gerückt sind, und zwar in der Weise, dass sie also vehement angegriffen sind wegen einer gewissen behaupteten oder auch vorhandenen Nähe zum derzeitigen russischen Präsidenten. Schwerpunktmäßig hatte ich den Eindruck, aber vielleicht bin ich dazu sehr partei, dass es hauptsächlich um Musikerinnen und Musiker ging. Aber wie gesagt, das ist jetzt vielleicht auch nur purer Zufall. Ich würde dich bitten, jetzt in dem großen Ganzen, über das wir heute eigentlich sprechen wollen, nämlich die großartigen Leistungen, die an Universitäten hervorkommen, um Krisensituationen in der Welt zu bewältigen, es dann passiert, dass ausgerechnet im Teilbereich der Kultur und Kunst plötzlich eine, wie soll ich sagen, also Schieflage ist schon wertend, aber doch eine Situation entsteht, an die ich mich kaum erinnern kann, dass das im europäischen Raum bei sonstigen kriegerischen Auseinandersetzungen oder Auseinandersetzungen, die fast in Krieg ausgeartet werden, beobachtbar war. Wie gesagt, lieber Bernhard, ich rede schon wieder viel zu lang, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, aber bitte sag auch dazu, aus welcher Ecke du von deiner Ausbildung her kennst, was ich zu deinem weiß und wie du zu deinem Job jetzt gekommen bist.
Ich habe intensive Zeit meines Lebens an der Musikuniversität in Wien verbracht, wo ich einerseits Klavierpädagogik studiert habe und andererseits in Kunsthochschulreformzeiten, wo dann Kunstuniversitäten draus geworden sind, über die Hochschülerinnenschaft damals sehr stark involviert war, was für mich persönlich auch eine wichtige Weiche gestellt hat und sicher dazu geführt hat oder mit dazu geführt hat, dass ich jetzt nicht als Klavierpädagoge irgendwo tätig bin, sondern eben an der Angewandten seit 2005. Zur Frage, was da jetzt überraschend alles passiert, ich hole ein kleines bisschen weiter aus, auch weil ich seit 3 Jahren sehr intensiv beim Uninetzprojekt der österreichischen Universitäten beteiligt bin, seit Jänner auch im Lenkungsausschuss. Und da jetzt in dem ganzen Nachhaltigkeitsdiskurs Agenda 2030 sehr, sehr stark drinnen bin. Und dass ich ja mit ins Spiel kommt, dass die Universitäten, da jetzt vor allem die Wissenschaft, schon irgendwie eine Cassandra-Rolle gehabt hat die letzten Jahrzehnte, wo die verschiedenen Entwicklungen ziemlich genau vorhergesagt worden sind, jetzt im Klimabereich, Biodiversität und so weiter. Die Gesellschaft das irgendwo nicht hören wollte, nicht verdauen konnte und letztlich dann in der Hilflosigkeit auch verschiedentlich mit Aggression gegen die Menschen reagiert hat, die halt diese Dinge immer wieder sagen und immer lauter sagen, zu Recht. Das ist jetzt in der aktuellen Geschichte mit dem Krieg. Ich meine, das Besondere ist ja schon die offensichtlich sehr einseitige Aggression seitens Russland, dass das so direkt in unserer Nähe ist und sich da, glaube ich, die Hilflosigkeit, in der wir da stecken, jetzt als Europäerinnen einerseits und Österreicherinnen ganz besonders, die irgendwo im Vergleich ja sehr klein da stehen, gegen diese massive Gewaltanwendung schon reagieren können mit Sanktionen, aber im Prinzip, man weiß, da ist man eigentlich ausgeliefert, da kommen Atomwaffen ins Spiel. Und aus dieser Hilflosigkeit heraus und dem, wie soll man da jetzt reagieren? Einerseits soll man klare Kante zeigen. Putin und Russland sind nicht wirklich gut voneinander trennbar. Es ist ja auch innerhalb von Russland mit sehr eng gestrickten Medienkonstrukten nicht so, dass der Putin da alleine steht und die russische Gesellschaft ganz woanders steht, sondern die Kolleginnen, die wir bei uns haben, und wir haben einige Kolleginnen aus Russland in unterschiedlichen Funktionen, auch Studierenden und Angewandten, die sagen selber, sie sind extrem erschreckt, wie ihr engster Kreis an Freunden, Freundinnen, Verwandten immer wieder in Zweifel zieht, dass es diesen Angriffskrieg überhaupt gibt und dass da irgendwie die Motive, aus denen da gehandelt wird, nicht tatsächlich die Befreiung der Ukraine vor irgendwelchen Nazi-Durchseuchungen sind. Und das sind aber Menschen, die gut angebunden sind, eben über nahe Verwandte, Freundinnen in Österreich, die da diese Standpunkte schon bekommen. Und trotzdem ist dieses System so stark. Und dann, jetzt wäre ich gerade ein bisschen lang, Entschuldigung, und dann auseinanderzuhalten, wie wird eine Sanktion gesetzt? Wie unterscheidet man zwischen einem Musiker, einer Musikerin, die sich selber klar abgrenzt? Also im Fall von Pussy Riot ist das relativ einfach zum Beispiel. Im Fall von Menschen, die mit dem Regime irgendwie schon verbunden waren sehr lang, ist es dann auch vielleicht einfacher. Und aber die ganze große Menge dazwischen, das ist dann überhaupt nicht mehr einfach. Und wir kämpfen auch zum Beispiel als Angewandte mit der Frage, wir unterstützen sehr klar ukrainische Studierende, haben ein eigenes Programm aufgelegt mit erleichtertem Studieneinstieg, wer da aus der Ukraine flüchten musste. Gegenüber von russischen Studierenden da vergleichbare Angebote zu machen, ohne gleichzeitig die Sanktionen zu unterlaufen, die ja dafür da sind, dass die Menschen in Russland spüren, dass das Konsequenzen hat. Und wenn wir dann die Konsequenzen unterlaufen als Universität, das wirft auch ganz, ganz heikle und blöde Fragen auf, die man dann nur noch auf einer sehr subtilen, menschlichen Ebene lösen kann, aber in der Situation einfach sagen kann, ist uns wurscht, EU-Sanktionen, wir machen es trotzdem ganz anders. Das wäre jetzt mal so ein schneller Bogen über die vielen Krisen. Ich finde ja auch die Auswahl im Titel Klimakrise, Pandemie und Krieg, das ist so ein bisschen Best of Krise, die gerade relevant sind. Aber das geht ja viel weiter und eins löst das andere aus, und abgesehen davon, dass dieser Krieg jetzt in der Form von kaum jemandem vorhergesehen worden ist, die Situation, in der wir uns befinden, Abhängigkeit von fossilem Gas, dass da jetzt so ein schmerzhafter Hebel wird, ist ja hausgemacht. Und da ist wieder das Bittere, es lag ganz lange am Tisch, was wir alles nicht tun sollten. Stichwort in der fossilen Energie uns vertiefen, die Alternativen verschlafen. Was ich gut finde, und da ende ich jetzt mit ein bisschen Zuversicht, dass jetzt sich immer stärker doch durchspricht, dass das Bleiben in einer wissenschaftlichen, scheinbar objektiven Position an einer Universität, die scheinbar objektive Forschung betreibt und eigentlich sich nicht aktiv in einen Diskurs einmischt, da kommen schon immer mehr Kolleginnen drauf, dass sich da möglicherweise die Rolle ändert und ändern muss, weil wenn die Universitäten das nicht schaffen, diese komplexen Dinge irgendwo zu entschlüsseln und auseinanderzudröseln und dann auch konkrete Vorschläge auf den Tisch zu legen, konkrete Forderungen zu stellen, die Idee, dass man da einfach die Fakten der Politik auf den Tisch legt in so großen Stapeln, es gibt ja unendlich viele Fakten, und dass dann die Politik sich das Richtige heraussuchen wird und dann die richtigen Entscheidungen aus der Komplexität heraus treffen wird, von der muss man sich, glaube ich, verabschieden.
Mhm. Ja, danke, Bernhard. Vielleicht, wenn ich einmal noch nachlegen darf und jetzt sozusagen ein bisschen weg von Kunst, Klammer und Kultur, Klammer zu. Es ist ja unzweifelhaft so, dass die Universitäten besonders im medizinischen Bereich eigentlich unglaublich viel geleistet haben, jetzt in den letzten 2,5, über 3 Jahren, was die Bekämpfung dieses dramatisch-tragischen Virus betrifft. Es gibt, wie du auch schon angesprochen hast, also ganz am Anfang deiner Ausführungen die Cassandra-Rolle der Universitäten. Es werden Meteorologen angegriffen, weil sie nichts anderes machen, als das Wetter vorhersagen, das dann tatsächlich auch eintrifft. Es gibt also bis zu Tätlichkeiten, Aggressionen gegen medizinisches Personal und. Also es gibt Bewegungen. Ja. Also wenn das jetzt sozusagen wirklich reine Einzelfälle werden, ja, hochgerechnet auf ich weiß nicht wie viele Millionen Menschen, ja, dann wäre das die Erwähnung nicht wert. Ja. Aber was sagt man in Kreisen deiner von dir schon angesprochenen Vernetzung dazu, wenn man sich überlegt, dass die Universitäten, die auf solche Angriffe vielleicht noch nie so vorbereitet waren, wie das jetzt gerade passiert, oder noch nie so vorbereitet waren auf das, was jetzt gerade passiert, wie gehen die damit um? Welche Lösungsvorschläge, welche Konzepte gibt es da? Ist das nicht so tragisch, wie es in den Medien scheint, oder sieht man das in Rektoratskreisen doch sehr ernst und, ich möchte fast sagen, dramatisch oder nicht?
Also ich kann es jetzt mal nicht für Rektoratskreise beantworten, sondern eher mal für unseren Kreis hier und auch für mich. Ich glaube, es ist wesentlich dramatischer, als es in den Medien dargestellt wird. Die Medien hinken ja dem ganzen Prozess immer hinterher. Ich meine, das jetzt im Sommer sehr stark immer wieder präsent war, die Eisverluste in der Antarktis und auch in der Arktis, und dass da jetzt die Eismassen nicht mehr ergänzt werden können, dass dadurch ein Kreislauf in Gang gesetzt wird, dass weniger Sonnenlicht reflektiert wird. Alles das war ja irgendwie seit 20 Jahren genauso prognostiziert. Und jetzt, wo es tatsächlich passiert, ist man in der Lage, das tatsächlich auch wahrzunehmen und darüber zu berichten und irgendwie Alarm zu schreien. Das ist aus einer Forschungssicht heraus ja irgendwie relativ erbärmlich. Das heißt, der Mensch in all seiner Entwickeltheit nicht schafft, als Gesellschaft sich sowas vorzustellen, wenn es in der Zukunft liegt. Das ist tatsächlich bemerkenswert. Also viele, viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Uninetz, gerade aus der Klimaforschung, sind extrem frustriert. Wir haben da irgendwie unser Leben hineingesteckt, diese Dinge zu beforschen, auf den Tisch zu legen und immer dramatischer noch einzukleiden, international das IPCC und so. Und die Gesellschaft kann es nicht verdauen, wie der Frosch, der langsam gekocht wird und irgendwie nicht merkt, dass er bald einmal verkocht, weil es einfach so langsam geht. Weil du Corona angesprochen hast, da sehe ich einerseits einen großen Erfolg der Universitäten und gleichzeitig einen großen Misserfolg. Der große Erfolg ist, es ist tatsächlich ziemlich beeindruckend, das haben nicht nur die Universitäten, sondern auch die ausgegliederte Forschung irgendwie hinbekommen, rechtzeitig Grundlagenforschung gemacht. Also Impfstoff und so weiter auf der virologischen Ebene, das irgendwie begleitet, das hat funktioniert. Da war sozusagen der politische Erwartung an die Universitäten, bringt sonst irgendwie die Virologie und die Immunologie, und das ist auch passiert und hat ziemlich gut funktioniert. Auf der anderen Seite, die Politik hat sich nicht bestellt, bringt es uns irgendwie die Ethikerinnen, bringt es uns irgendwie die Sozialforschung, lasst uns das gut begleiten, was da gesellschaftlich passiert, wenn man Leute wiederholt und lange in Lockdowns schickt. Was passiert in diesem, was kriegen die Alten für einen Schutz? Was kriegen die ganz Jungen für einen Schutz und für Möglichkeiten? Wer wird da wo eingeschränkt? Und Misserfolg der Universitäten sage ich deswegen, weil ja eigentlich niemand die Universitäten gehindert hätte, genau diese Dinge auch massiv in den Vordergrund zu stellen und genauso laut zu kommunizieren, wie alles, was da im medizinischen Bereich erfolgreich gelungen ist. Und da habe ich so ein bisschen den Eindruck und auch die Hoffnung, dass jetzt gerade über das Uninetz-Projekt ein Fokus entsteht und auch eine Forderung an die Universitäten sich formuliert, dass man eben sagt, wenn sich eine Gesellschaft so ein mächtiges Universitätssystem leisten kann, wie das in Österreich der Fall ist, auch mit einer sehr starken Ausprägung Kunstuniversitäten, dann können die auch ihre Verantwortung offensiv ausüben und sich nicht auf darauf beschränken, dass sie sagen, da war ja kein Auftrag oder da ist ja irgendwie der Rahmen nicht gesetzt, sondern es kann sich eine Universität als autonomes Konstrukt und als eigenständig intelligenter Organismus sozusagen ja durchaus auch da viel aktiver einbringen.
Herr Christian Zenker, ULV Österreich, Universität Wien, Mathematik und Informatik und auch im Betriebsrat und in vollen Dingen drinnen. Ja, du hast sehr, sehr wichtige Dinge erwähnt und sehr wichtige Dinge gesagt. Das erste große Problem, was ich habe und wo ich auch seit Jahren gegen Gummiwände anlaufe, ist, dass die Universitäten ihre gesellschaftliche Verantwortung nicht wahrnehmen oder vielleicht sogar gar nicht einmal kennen. Die Unis definieren sich über die Forschung, zumindest die großen Universitäten, und meine Universität im Besonderen ist sehr intelligent darin, die Studierenden zu negieren, obwohl wir eigentlich das einzige Außenbild über die Studierenden bekommen. Diese Third Mission, die zurzeit läuft, ja, das ist auch wieder ein anderes Paar Schuhe. Die Universität Wien zusammen mit der BOKU hat viele Forschungsprojekte bezüglich des Klimawandels. Wir haben sehr engagierte Leute, die dringen aber selbst an ihrer Universität oder an ihren Instituten nicht durch. Also irgendwas läuft da völlig schief in der Außensicht, weil die Außensicht gibt's gar nicht. Also das ist so ein großes Problem der Universitäten. Wie werden sie ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst, weil auch das Ministerium in den Leistungsvereinbarungen sowas nie drinnen stehen hat. Weil wichtig ist, wie viel Geld bekommen wir, wie viel Leute können wir zahlen, können wir überhaupt jetzt die Energiekrise bewältigen. Aber dass wir nach außen gehen, die Universität nach außen geht, das ist irgendwie nicht Thema der Sache. Und das ist das große Problem. Jetzt mit diesen Third Mission gehen einzelne, ich würde schon sagen, fast narzisstische Forscher und Forscherinnen in die Öffentlichkeit und präsentieren ihre Ergebnisse, aber nicht die Zusammenhänge. Ein zweiter Punkt, da ich auch noch Informatiker bin und über den ULV natürlich alle Universitäten irgendwie kenne und sehr viele Probleme kenne. Ich versuche seit 10 Jahren den Leuten beizubringen, dass im Studium etwas hineingehört, das ich im Studium hatte, nämlich Wissenschaftstheorie, Technologiefolge, Abschätzung, Ethik. Darf ich das entwickeln oder muss ich da auf irgendwas aufpassen? Jetzt noch, waren es 10 Jahre, kommen endlich meine Kollegen, übrigens auch Mathematik auf der Informatik drauf, dass sie über die Ethik der künstlichen Intelligenz, über die Ethik der Roboter und solche Dinge sprechen, die Ethik in der Informatik. Bisher war die Technologie immer die Lösung für alles. Und es hat noch keiner kapiert, dass es das nie sein kann und nie gewesen ist. Inzwischen schaut es so aus, dass die Technologie den Menschen überholt hat und wir müssen die Technologie einbremsen, weil der Mensch kann das nicht mehr leisten. Und natürlich, gerade Informatik, Bitcoins und anderer Schwachsinn und diese ganzen Blockchains, die verbrauchen so viel Energie, wenn man die abschaltet, würde man nichts verlieren, aber wir würden viel Energieverlust gewinnen. Also solche Dinge sind drinnen und da sollte auch die Universität dagegen antreten. Nur das große Problem, in der Universität sitzen die Leute drinnen, die das entwickeln und damit spielen wollen. Und andererseits sitzen aber die Ethiker und Philosophen auch drinnen, die eigentlich das verhindern sollten und in gescheit gelenkte Bahnen lenken sollten.
Okay, danke schön. Ich will jetzt nicht die provokante These in den Raum stellen, die Universitäten verkaufen sich zu schlecht oder so. Ich meine, die meisten Universitäten haben eine Presseabteilung, haben sozusagen eine eigene Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit und all diese Dinge. Ich meine, das funktioniert mal besser, mal schlechter. Aber in der Regel, aber es ist natürlich sozusagen ein Anliegen des Verwaltungsbereichs und nicht jetzt da im Hinblick auf also akademisch verortet. Gut, Bernhard, möchtest du?
Ja, mit der Wissenschaftskommunikation. Da ist natürlich was dran auf jeden Fall. Es ist wichtig, dass man Dinge so kommuniziert, dass sie irgendwo anschlussfähig werden. Auf der anderen Seite muss man sehr aufpassen. Das im politischen Diskurs auch immer wieder war, wenn eine Partei irgendwo ins Strudeln kommt, dann kommt selten als Befund, was alles inhaltlich nicht gut gelaufen ist oder was im System verändert werden sollte, dann heißt es, wir haben ein Kommunikationsproblem. Das greift in vielen Fällen zu kurz. Und ich glaube auch, dass natürlich stimmt, dass man immer besser kommunizieren kann, aber ich glaube nicht, dass dieses nicht erreichen der Gesellschaft mit dem Forschungsstand vor allem daran liegt, dass die Kommunikation schlecht ist. Da braucht es möglicherweise ganz andere Formate, transdisziplinäre Settings, wo nicht die Forschung belehrend in die Gesellschaft geht, sondern wo Projekte entwickelt werden, wo zivilgesellschaftliche Vorhaben begleitet werden, wissenschaftlich, wo man auch die Rollen mal umdrehen kann und sagt, was kann denn Forschung im konkreten Fall beitragen. Das setzt natürlich ein, und das knüpft jetzt an die Uni Wien, ein verändertes Rollenbild von Forscher, Forscherin voraus, weil im Moment ist das alles nicht so ohne weiteres möglich, weil man ist ja im Druck, dass man möglichst viele Drittmittel einwirbt, dass man möglichst viel publiziert, dass dann möglichst oft zitiert wird und dass man dann noch irgendwie Dinge abarbeitet, die per Zielvereinbarung irgendwie in die ganze Breite verteilt werden und die man sowieso alle machen müssen. Da habe ich das Gefühl, wir stehen ein bisschen vor der Wand, die uns die Aussicht verhindert. Ich meine, 2000 herum gab es intensive Diskussionen über New Public Management Zugänge und was man alles verlieren würde, wenn man so die Uni auf Management und Management Zugänge umbaut. Im Prinzip ist genau das ja eingetreten. Also man hat die Kennzahlen erhöht, es wird viel mehr publiziert als früher. Was inhaltlich drinnen steht, ich meine, gibt es Zitationsgemeinschaften, natürlich gibt es, also ich muss immer aufpassen mit so verkürzten Aussagen, und auf keinen Fall ist alles schlecht, was passiert, aber so das System fördert im Moment das eng gefasste Forschen und Publizieren und nicht ein Aufmachen neuer Wege, ein Ausprobieren von Settings, die man so noch nicht ausprobiert hat. Es gibt minimale Forschungsförderung. Wir haben zum Beispiel über die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft, über Innovation Open Science Center, so einen ganz kleinen Hub gründen können, wo eben genau so eine Schnittstelle ist mit Zivilgesellschaft und wo auf Projektbasis Nachhaltigkeitsthemen bearbeitet werden, das auch sehr niederschwellig ausgeschrieben war mit einem Call, der nicht nur ein Call ist, sondern auch begleitet war, so dass wirklich auch Leute, die mit einem Call normalerweise nicht arbeiten, unterstützt werden, da was einzureichen. Und da wird jetzt wissenschaftliche Expertise und künstlerische hin vermittelt, bedarfsbezogen, damit diese Projekte gut stattfinden. Ist es einfach ein Beispiel, das aber nur geht, weil die LBG ganz kurzfristig da einen Topf bekommen hat, während die Universitäten dem FEF eigentlich verbieten, Geld irgendwo anders hinzuschieben als auf Einzelprojekte, die halt maximal quasi in der Drittmittelstatistik gut aufscheinen und über die Finanzierung aber die Unis genau wieder die Daumenschrauben bekommen, dass wenn sie nicht Studierendenzahlen optimieren und Forschungsleistung und Köpfe optimieren, dann finanzielle Abzüge haben. Und aus dem System kommt man nicht raus, wenn ein paar einzelne Personen da und dort sich massiv anstrengen, dann kann das schon kleine Bewegung bringen, aber da braucht es wirklich für diese großen Probleme auch große Lösungen und auch mal das Infragestellen von diesen Paradigmen, wo man eh weiß, also das weiß jeder, der da irgendwo in verantwortlicher Position sitzt, dass das nicht irgendwie weiterbringt. Ich folge Diskussionen auch im Forum Lehre, wenn es um prüfungsaktive Studierende gibt. Gleichzeitig, ich meine, manche Unis sind da geschickter als andere. Wenn man das Studium so organisiert, dass die Studierenden möglichst genau 16 ECTS im Jahr machen, dann studieren sie zwar nicht in Mindestzeit, aber sie werfen quasi den Maximalprofit ab, weil sie halt die ganze Studienzeit immer die Prüfungsaktivität haben und damit budgetrelevant werden. Aber das sind ganz blöde Auswüchse, die uns sicher nicht irgendwie helfen, diese Zukunftsfragen zu bewältigen.
Ich will jetzt gleich antworten auf das, was er jetzt gerade noch gesagt hat. Also ich will das Übel noch weiter herunterwurzeln. Ich bin seit 15 Jahren in der Lehramtsausbildung für Informatiklehrende. Und ich habe meine Lehrveranstaltung auch schon früher als in der Mathematik völlig umgestellt und bin heute halt eigentlich gegen einen Strom gelaufen und geschwommen und mache sogenannte forschungsbasiertes Teaching and Learning. Mir ist als Schüler in der Schule schon am Wecker gegangen, dass meine Ideen nicht beantwortet wurden, weil sie die Lehrer nicht ausgekannt haben. Und Research-Based Learning heißt ganz einfach, zwar ein Thema vorzugeben, aber die Schüler und Schülerinnen zu fragen, was sie dazu meinen, was sie für Ideen dazu haben, wie das auch. Natürlich müssen die Lehrenden dann viel fitter sein in ihrem Fach, viel mehr Fachkompetenz haben und auch von dem rundherum etwas wissen. Also ich war immer entsetzt darüber, dass Germanisten nichts über Biologie wissen, Psychologen auch nicht, Biologen nichts über Physik wissen und solche Dinge. Wir versuchen seit 15 Jahren in einer kleinen Gruppe an der Uni Wien zum Beispiel Science, also Naturwissenschaften, als Unterrichtsfach zu etablieren. Es ist so gut wie unmöglich. Es will keiner, es will jeder seinen Blödsinn weiterverfolgen, aber das große Ganze überblicken, das geht nicht. Meine Informatiklehrenden sind ganz verdutzt, wenn ich sage, ihr dürft das und das in der Schule nicht verwenden, weil das ist rechtswidrig, auch wenn es euch der Direktor anordnet und solche Dinge. Das heißt, im Grunde genommen auch wieder Problem der Universität Wien. Wir bilden 80% der Lehrenden an Schulen aus, an AHS und inzwischen auch an der Mittelschule. Aber diese neuen Ideen oder neue Ideen, wie man einen Unterricht interessanter, forschungsgeleiteter machen kann, auf das springt niemand auf, das ist ihnen allen zu kompliziert. Sie machen das nach unmöglichen Lehrbüchern. Das neueste Lehrbuch Digitale Kompetenzen zeigt ja, das sollte eigentlich digitale Inkompetenzen heißen. Es ist ein Irrsinn, was da drinnen vorkommt. Umgekehrt natürlich auch die Lernkommissionen und diese ganzen Dinge, die fragen die Universität gar nicht, was die Uni zu dem meint. Also das nächste Chaos ist jetzt mit der Wirtschaftsbildung in den Schulen ausgebrochen. Also das ist ein irrsinniges Problem. Die Wurzel fängt schon viel, viel früher an. Die fängt im Kindergarten, in der Schule an, wo die Kinder den Forschungsdrang, das Fragen verlernen. Weil sie lernen, wenn man brav sitzt und dann irgendwann einmal Ja oder Nein sagt, kriegt man bessere Noten, kommt leichter vorwärts, ist besser angepasst, als wenn man Fragen stellt und aufmüpfig ist. Und das ist auch schon ein Problem. Wir müssen viel, viel früher anfangen.
Bernhard, fühlst du dich in der Lage, das zu fokussieren? Ich glaube, es hat dich schon vieles angesprochen jetzt. Nicht? Von der
Kannst du zumindest probieren. Vielleicht. Ich meine, da werden jetzt wirklich so alle Themen, die da irgendwie der Reihe nach sich stellen und wichtig sind, angesprochen. Man kommt dann auch irgendwie relativ leicht einmal ins Jammern, was gesund sein kann. Und die Frage ist dann, wie man da wieder rauskommt und wie man weiterkommt. Ich habe letzte Woche die Freude gehabt, mit dem Martin Bollaschek einen Tag zu verbringen in Linz und auch den anderen lehramtsführenden Unis und PHs, wo er irgendwie das Thema Lehrerinnenmangel auf den Tisch gelegt hat. Und dann irgendwie Arbeitsgruppen und so weiter und was man da jetzt tun kann, kurz-, mittel- und langfristig. Das Positive dran war, dass im Vergleich zum letzten Jahr, wo ganz stark gesagt worden ist, wir müssen das Lehrerinnen-Image verbessern, irgendwie mittlerweile, glaube ich, verstanden worden ist, das mit der Kommunikation. Also das Image kann man nur verbessern von etwas, wenn dahinter auch was Schönes ist. Und man bringt das besser zum Vorschein. Aber wenn dahinter nichts Schönes ist, und das ist im Kunstbereich, würde ich sagen, besonders angespannt oft, weil die jungen Lehrerinnen, die an die Schulen gehen, mehr und mehr noch im Studium stecken und da eben vorzeitig an die Schule geholt werden. Regina, du weißt das sicher aus der Praxis noch besser Bescheid. Aber was ich zurückbekomme, ist einfach oft wirklich so eine unmögliche Situation, wo die Zeit im Studium fehlt, sich wirklich da zu vertiefen, wo es darum geht, neue Wege, neue Unterrichtsformate, neue Möglichkeiten, da gibt es ja viel. Also ohne Wien weiß ich jetzt nicht so genau, aber an der angewandten und generell in Kunstunion, es gibt ja viele Überlegungen über neue Einsatzmöglichkeiten, was die künstlerischen Felder beitragen können zu einer breit gefassten Schulbildung und so weiter. Und dann treffen diese jungen Lehrerinnen auf einen Schulkontext, wo es weder eine Kultur gibt, da irgendwie mal ein gutes Onboarding zu machen, wo dann in so Studien immer drinnen steht, die Unis vermitteln zu wenig Praxis und dann kommt immer das Beispiel Klassenbuch, wo dann steht, die können jetzt kein Klassenbuch führen. Und man sagt, natürlich können die kein Klassenbuch führen, wenn ich irgendwie als Technikerin an die in ein anderes Werk gehe, dann kann ich auch ganz viele Dinge nicht, die immer halt das Unternehmen vermitteln muss, weil das eben spezifische Praxis dort ist und die Studierenden auch im Studium überhaupt nicht wissen wollen, wie man ein Klassenbuch führt, sondern sich mit Fragen beschäftigen, die halt irgendwie künstlerisch, wissenschaftlich, fachdidaktisch, bildungstheoretisch sind, aber nicht dieses Level von unmittelbarer Praxis haben. So, bevor ich mich jetzt da beim Klassenbuch verliere. Also ich habe das Gefühl, das Verständnis, dass wir da ein Zusammenwirken brauchen von Bildungseinrichtungen, von Bildungsdirektionen, die da irgendwie dann die dienstrechtlich Dinge übersetzen, die sich die Schulsektion im Ministerium ausdenkt und schärft. Und aber auch wirklich den Schulen, die da eine gewisse Aufgabe auch umsetzen müssen, sich auch überlegen müssen, wie man Junglehrerinnen, die da Impulse bringen, die die älter eingesessenen Lehrerinnen so ja noch nicht gehabt haben im Studium und wie man die dann in guten Austausch bringt, so dass nicht die einen sich von den anderen bedroht oder die anderen von den einen irgendwie mit ihren Ideen nicht willkommen geheißen fühlen. Da kann man sicher noch mehr machen an der Schnittstelle, dass nicht lauter EinzelkämpferInnen unterwegs sind, die alle dann irgendwie das Gefühl haben, sie sind da fehl am Platz, und gerade im künstlerischen Bereich gibt es ja andere Möglichkeiten auch, und wir haben einen sehr großen Schwund an Absolventinnen, die dann einfach nicht in die Schule gehen, sondern andere Dinge tun. Und ich glaube, bevor ich jetzt wieder zurückschwenke zu Uni Wien und den Fragen dort, habe ich das Gefühl, dass die Regina zu dem Thema wahrscheinlich was sagen will.
Ja, also jetzt nur ad hoc dazu, da wäre natürlich der allererste Schritt Arbeitsbelastung reduzieren. Für alle Lehrerinnen und ganz besonders für Junglehrerinnen. Wenn du den Herrn mal wieder triffst, schlag das doch vor, oder?
Weil da, ja, das wurde auch diskutiert bis hin zu, dass man gar nicht erlaubt, dass vor einem gewissen Semester halt Studierende in die Schule gehen, weil sie gewisse Dinge noch gar nicht wissen und gar nicht anwenden können. Gleichzeitig hat dieser Herr schon auch spüren lassen, und das war glaubwürdig, dass da ein ziemlicher Druck entsteht, wenn da Schulen sind, wo die entsprechenden Lehrpersonen einfach gar nicht da sind. Aber das habe ich schon durchaus positiv gehört, dass nicht immer die Antwort ist, kurzfristiger Druck sticht mittelfristige Entwicklung. Also das haben Sie schon zumindest glaubwürdig gesagt an dem Punkt, dass es nichts bringt, die Junglehrerinnen so zu verheizen, dass man dann in 2 Jahren noch ein massiveres Problem hat.
Jetzt ist halt das gerade so akut, gell, dass Willensbekundungen halt ein bisschen dünn daherkommen. Aber ja, immerhin. Ja.
Was für mich interessant war, es war eine Kollegin, es waren erstmals wirklich 3 Personen aus der schulischen Praxis da, 2 Lehrerinnen, 1 Direktorin. Die eine kam aus dem Kontext Teach for Austria. Also das ist diese Geschichte, wo aus der Berufspraxis Leute geholt werden, dann irgendwie sehr schnell Kompetenzen erwerben. Da habe ich immer so für, passiert halt, aber ersetzt keine gute, lange pädagogische Ausbildung, abgespeichert gehabt. Habe aber dann gelernt im Gespräch, und wir sind nachher noch am Tisch gesessen, dass diese Organisation es offenbar schafft, die Verbindung zwischen den einzelnen Leuten, die sie da in die Schule schicken, ganz stark aufrechtzuerhalten. Und immer sprechen von wir und so, und dass die auch den Direktionen gegenüber auftreten und unterstützen. Und da kam ich eben dann auch stärker noch auf die Idee, dass so eine starke Plattform ist nicht das richtige Wort, dass so eine unterstützende Referenzorganisation, die weiß, was passiert auf den Unis, was passiert in den Schulen, was müssen die Bildungsdirektionen, und dann aber die Perspektive der Junglehrerinnen auch ernsthaft vertritt, die man ja wirklich im Moment so dringend brauchen. Da sind sich alle einig. Und dass man die nicht verheizen darf und dass man so.
Darf ich da kurz dazu sagen, Teach for Austria ist sehr gut, so ist aber als Beispiel eigentlich schlecht. Warum? Weil dort kommen die Besten hinein, die am selbstorganisiertesten sind, die am selbstmotiviertesten sind. Und das ist natürlich gut, solche Leute brauchen wir. Inzwischen ist auch der Verdienst von den Sondervertragslehrerinnen hinaufgesetzt worden, so dass viele Studierenden vorher aus dem Studium schon in die Schule gehen, aber dann im Studium mindestens 2 Jahre länger brauchen. Es sind dann sehr gute Leute, die auch an der Uni dann noch mehr Input geben, nämlich aus der Schule, aus der Praxis her, aber einige werden damit verheizt im Endeffekt. Das heißt, die werden dann mit ihrem Studium nicht mehr fertig.
Das stimmt, und das ist mir auch völlig bewusst, wobei ich trotzdem auch bei den Besten, bei einfach sehr guten Absolventinnen von uns auch sehe, dass ihnen dieses Gutsein alleine noch nicht nützt dabei, mit diesem Druck, der da kommt, fertig zu werden. Insofern fand ich diese Idee der Quervernetzung und Unterstützung einfach schon sehr überzeugend.
Es fehlt in der Lehrerinnenausbildung, in der Berufsausbildung, ein Fach, nämlich Persönlichkeitsbildung. Ich habe immer wieder Studierende, wo ich sage, die kann ich nicht in die Schule lassen, die werden dort von den Schülern und Schülerinnen niedergemacht. Die haben keine Chance, die sind nach 6 Monaten im Burnout in der Schule. Das heißt, es fehlen auch gewisse Lehren, die man fürs Leben braucht, weil offensichtlich kann das die Schule nicht mehr vermitteln, das Elternhaus nicht mehr vermitteln. Wie muss ich auftreten, auf was muss ich aufschauen? Welche Rechte habe ich über? Die Schülerinnen und Schüler wissen sehr viel, was dürfen und was nicht dürfen. Inzwischen wird das mit der Cancel Culture an den Unis auch schon gefährlich mit den Studierenden. Und wenn man dann nicht relativ viel Rückgrat hat, hat man das Pech gehabt und da geht man als Lehrender dann unter. Auch solche Probleme haben wir an der Uni Wien, also dass gewisse, wie soll man sagen, Lehrende und sogar Berufene die erlernte Hilflosigkeit mitbringen an die Universität. Und da fehlt es auch irgendwie an Persönlichkeitsbildung. Da sitzen jetzt im Kreis lauter Leute, die gestandene Leute sind und die sich halt selber auf die Füße stellen können, aber das ist leider nicht der Durchschnitt der österreichischen Lehrer und Lehrerinnen.
Aber ich würde gerne am Beispiel Angewandte erzählen, was ich erlebt habe, was eine Uni tun kann. Und ob man das jetzt auf die Uni Wien insgesamt übertragen kann, sicher nicht, aber auf Teilstrukturen vielleicht. Und da geht es nämlich darum, den Handlungsspielraum, den man als Universität hat, irgendwo gut auszunutzen. Und wir haben da eine spezifische Situation gehabt. Die Angewandte hat ja seit 23 Jahren mittlerweile denselben Rektor. Der hat es irgendwie verstanden, obwohl er irgendwie als Alien reingekommen ist, nämlich als Ministeriumsjurist. Die Organisation, dadurch, dass er irgendwie sehr intensiv die Entwicklungen von außen übersetzt hat für die Universität, das hereingebracht hat, daraus Ziele abgeleitet hat, Visionen, Prozesse aufgemacht hat, wo Visionen entwickelt werden konnten, unter Beteiligung von sehr vielen Leuten im Haus, dass da eigentlich, ohne jetzt, dass von außen jemand gesagt hätte, das muss jetzt passieren, die Angewandte so Ansagen gemacht hat und auf gesellschaftliche Fragen reagiert hat, dass wir jetzt irgendwie halt ein Feld haben, wo es einerseits klassische Disziplinen gibt, die natürlich wichtig sind als Ausgangspunkt, und andererseits so Sachen wie Cross-Disciplinary Strategies, wo im Bachelorstudium von Beginn an nicht in einer Disziplin studiert wird, sondern an Schnittstellen und man halt gewisse Einblicke bekommt, aber der Fokus liegt auf, wie kann ich denn einen interdisziplinären Dialog organisieren und wie kann ich das nützen, um an aktuelle Fragen dran zu gehen und wie sind die aktuellen Fragen überhaupt, das muss man auch erst einmal verstehen und überschauen und was kann ich denn tun, und da wird es für mich besonders interessant, was kann ich denn als Generation Krise, Studierende, wie kann ich das Gefühl bekommen, dass ich in dieser Situation trotzdem irgendwo einen sinnvollen Beitrag leisten kann. Und wie kann mich diese Form von Bildung ermächtigen, da weiterzukommen? Und da hilft es dann auch noch ungemein, wenn die Universität selber sich eben auch in Felder begibt, wo es dann Schnittstellenarbeit wird zwischen Universität und Gesellschaft, weil das nämlich genau Arbeitsfelder aufmacht, wo dann solche Absolventinnen auch am Beispiel sehen können, was kann man denn so als großdisziplinärer Stratege überhaupt? Darum erzähle ich das jetzt nicht wegen der schönen Beispiele, sondern weil Universitäten eigentlich einen sehr großen Handlungsspielraum hätten. Ich glaube schon, dass da wirklich viel Luft nach oben ist. Und wenn mir zum Beispiel ein Kollege von der BOKU nach einer Diskussion sagt, er hat jetzt zum ersten Mal realisiert, dass dieser Fokus auf Leistungspunkte und Publikationspunkte ja tatsächlich von der Uni gestaltbar wäre, und dass man das ja viel massiver im Senat auch fordern könnte zum Beispiel, ist schon interessant. Also da ist ein Wissen verloren gegangen eigentlich, über einen Spielraum, den es früher gegeben hat und der nicht im Gesetz steht, dass man den nicht haben darf, sondern der sich aus Dynamiken ergibt, die man entweder mitspielen kann oder wo man auch aktiv nicht mitspielen kann.
Dankeschön. Stefan, bitte.
Ja, danke Bernhard. Also insbesondere deine letzten Sätze waren jetzt Wasser auf die Mühlen dessen, was ich mir oft gedacht habe. Ich habe noch nie als gewerkschaftlicher Vertreter bei diesen Gehaltsverhandlungen oder auch bei den inhaltlichen Verhandlungen das Gefühl gehabt, dass wirklich ehrlich verhandelt worden ist, dass man eigentlich versucht hat, ein Entgegenkommen von Personalvertreterseite einfach auszunutzen und als gegeben hinzunehmen. Das betrifft insbesondere die Situation seit dem Ringen um den Kollektivvertrag. Da haben also viele Ministerien viele Minister nicht Wort gehalten und ja damals auch diese Finanzierung der Mittel, die notwendig waren, um diese Großen aufzufangen. Darf ich dich bitten, hier zu versuchen, ein ehrliches Wort zu sprechen, wie das aus deiner Sicht ist?
Das ist eine Frage, wo ich mir ein bisschen schwer tue, weil ich als Vizerektor für Lehre und Entwicklung, steckt zwar Lehre drin, aber Personalzuständigkeit ist beim Rektor bei uns, der auch im Dachverband die Uni vertritt. Und das insofern kein Thema ist, das mich jetzt irgendwie ständig beschäftigt. Ich habe dann das Ergebnis am Tisch und das fließt halt dann ein in die Lehrbeauftragungen. Auf der anderen Seite, Rektoratsperspektive, eine allgemeine Steigerung von Personalkosten heißt einfach, den Handlungsspielraum der Universität einzuschränken, weil damit einfach sehr viel langfristig gebundene Verpflichtungen entstehen und weniger kurzfristige Beweglichkeit. Also bei Ministerialleuten, auch bei Politikerinnen, die was gestalten wollen, wenn die das Gefühl haben, sie können was gestalten und da wird was möglich, das ist viel verlockender, als zu sagen, wir tun das ganze System insgesamt ein bisschen stabilisieren, indem alle dann ein kleines bisschen mehr haben, aber inhaltlich wenig passiert. Das ist jetzt, glaube ich, keine sehr befriedigende Antwort aus einer Gewerkschaftsperspektive. Ich merke nur, dass das ein Mechanismus ist, der immer wieder auch für mich sichtbar und spürbar wird. Ich glaube, damit der Diskurs nicht kippt und in ein wie erklärt man dem Arbeiter, der Arbeiterin, die irgendwie total prekär unterwegs ist und nicht mehr heizen kann, warum jetzt die Uni-Angestellten mehr Geld fordern, die ja offensichtlich eh in einer viel besseren Situation sind, dann wird man da nicht gut unterwegs sein insgesamt. Dann streiten die prekär und weniger prekär sind untereinander und insgesamt bringt uns das gar nicht weiter.
So, Fritz, bitte.
Wie betrifft das Vorsitzender? In den letzten 3-4 Monaten verlassen uns gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und gehen in die Privatwirtschaft. Unser Problem ist heute sehr viele prekäre Angestellte. Wir haben Halbtagsjobs zu weit als über einen Drittel. Wir haben insgesamt fast 50% der Leute mit Arbeitszeitreduzierung. Die Sozialleistungen an Universitäten sind auch nicht die besten, die wir kennen. Da sind die im Ministerium viel besser. Was wissenschaftlichen Bereich betrifft, Mitarbeiter werden ja als Assistenten angestellt zu 30 Stunden, arbeiten aber bis zu 60 Stunden und dann kommt die Aussage eines sehr bekannten Professor, ja, die ersten 30 Stunden arbeitest für uns und die anderen für deine Karriere. Also das ist derzeit das, was sich an Universitäten auch abspielt und das gehört nicht zeitig.
Ja, zu diesem Problem allgemeines Personal, wissenschaftliches Personal. Die Kennzahlen sind leider aus den Leistungsvereinbarungen. Man muss allgemeines Personal abbauen. Ich habe damals mit Minister Töchterle schon gestritten, weil er vom Verwaltungspersonal gesprochen hat. Möglicherweise aus seiner Sicht damals Universität Innsbruck richtig. Aber das Problem ist, die Wissenschaftlerinnen benötigen hochspezialisiertes allgemeines Personal in Laborbereichen, im IT-Bereich und sonst überall auch noch, die natürlich zum Teil auch besser bezahlt werden sollten als Wissenschaftlerinnen, weil sie ganz einfach gewisse Dinge viel, viel besser können. Die Universitäten zahlen aber außer, also zumindest die ich kenne, außer im berufenen Bereich die Kollektivvertragsmindestgehälter. Und die sind mit den Gehältern draußen in der Industrie schon lange nicht mehr vergleichbar. Also im EDV-IT-Bereich zahlt man in Wien draußen ist 3- bis 4-fache als das, was die Universität Wien zahlt. Also da wundert es keinen mehr, bei uns sind 40 Stellen unbesetzt und das wird halt natürlich immer schlimmer. Das Gleiche ist natürlich jetzt inzwischen auch bei hochspezialisierten Forscherinnen der Fall. Wenn die Privatindustrie mehr zahlt, bleiben sie draußen und kommen nicht mehr an die Universität. Also diese Personalnot ist zum Teil selbst gemacht, zum Teil aus völlig falschen Sichtweisen heraus. Seitdem die Aktien eingeführt worden ist, werden die Leute, die halt Firmen haben oder Aktien haben, um so vieles reicher und die Gewinne, die von den Firmen eingefahren werden oder von der Gesellschaft eingefahren werden, kommen bei den Arbeitenden nicht mehr an. Und das ist ein großes Problem.
Ich meine, da sind wir in einem sehr, sehr komplexen Feld drin, wo auch die Steuerfrage sich stellt. Also wie wird dein Einkommen aus Arbeit besteuert? Und muss das wirklich so viel sein, dass man da irgendwie das halbe Budget, das man ins Personal investiert, wieder an den Staat zurückzahlt per Steuer? Das macht ja auch irgendwie wenig Sinn eigentlich. Ähnlich wie das Mieten von Bundesgebäuden und das über die BIK und so weiter. Was das Verwaltungspersonal betrifft, wollte ich was anmerken. Da gab es vor, ich glaube, 7, 8 Jahren war das einmal eine Rechnungshofinitiative, wo der Rechnungshof das Finanzministerium gefragt hat, das Finanzministerium, das Bildungsministerium, die Unis, warum ist denn da so viel Verwaltungspersonal? Und das ist ein Beispiel für, also wirklich eine Orgewirksamkeit von Kommunikation. Da war nämlich gar nicht im ersten Schritt verbunden, irgendeinen Auftrag, irgendwas zu verändern. Die Frage war einfach, warum habt ihr denn so viel Verwaltungspersonal? Und dann haben ganz viele Kolleginnen offenbar mitgenommen, das Ministerium will von uns, dass wir weniger Verwaltungspersonal haben und auf keinen Fall ausbauen. Wir haben damals eine Diskussion eingebracht, so Vergleiche mit der ZHDK zum Beispiel, die viel mehr Verwaltungspersonal haben, eben genau aus den genannten Gründen, weil damit einfach die Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen maximal freigespielt sind und viele Dinge noch möglich werden, von Career Support. Also gibt es ja viele gute Gründe, warum Verwaltungspersonal nicht quasi irgendwie jemand ist, der sitzt und Zettel ausfüllt und wegschmeißt, sondern wirklich die Qualität der Uni massiv erhöht. Und damit war es dann auch wieder gut. Und trotzdem ist das jetzt 7, 8 Jahre später immer noch völlig faszinierend. Gibt es immer noch diesen Impact, dass quasi an manchen Unis sich festgesetzt hat, man darf kein Verwaltungspersonal haben, weil, ich meine, da sind wir in einem sehr, sehr komplexen Feld drin, wo auch die Steuerfrage sich stellt, also wie wird dein Einkommen aus Arbeit besteuert und muss das wirklich so viel sein, dass man da irgendwie das halbe Budget, das man ins Personal investiert, wieder an den Staat zurückzahlt per Steuer. Das macht ja auch irgendwie wenig Sinn eigentlich. Ähnlich wie das Mieten von Bundesgebäuden und das über die BIK und so weiter. Was das Verwaltungspersonal betrifft, wollte ich was anmerken. Da gab es vor, ich glaube, 7, 8 Jahren war das einmal eine Rechnungshofinitiative, wo der Rechnungshof das Finanzministerium gefragt hat, das Finanzministerium, das Bildungsministerium, die Unis, warum ist denn da so viel Verwaltungspersonal? Und das ist ein Beispiel für, also wirklich eine Orgewirksamkeit von Kommunikation. Da war nämlich gar nicht im ersten Schritt verbunden, irgendeinen Auftrag, irgendwas zu verändern. Die Frage war einfach, warum habt ihr denn so viel Verwaltungspersonal? Und dann haben ganz viele Kolleginnen offenbar mitgenommen, das Ministerium will von uns, dass wir weniger Verwaltungspersonal haben und auf keinen Fall ausbauen. Wir haben damals eine Diskussion eingebracht, so Vergleiche mit der ZHDK zum Beispiel, die viel mehr Verwaltungspersonal haben, eben genau aus den genannten Gründen, weil damit einfach die Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen maximal freigespielt sind und viele Dinge noch möglich werden von Career Support. Also gibt es ja viele gute Gründe, warum Verwaltungspersonal nicht quasi irgendwie jemand ist, der sitzt und Zettel ausfüllt und wegschmeißt, sondern wirklich die Qualität der Uni massiv erhöht. Und damit war es dann auch wieder gut. Und trotzdem ist das jetzt 7, 8 Jahre später immer noch völlig faszinierend. Gibt es immer noch diesen Impact, dass quasi an manchen Unis sich festgesetzt hat, man darf kein Verwaltungspersonal haben, weil, also das Weil fehlt mir eben. Das ist ja allen einsichtig gewesen, auch in der Erklärung und im Reinschauen. Manche Unis haben dann ihr Reinigungspersonal extern vergeben, damit quasi weniger Verwaltungspersonal in der Statistik aufscheint, was erstens ein bisschen teurer wird und zweitens aber dann die Qualität senkt, weil natürlich diese Verbindung von, da gibt es halt Putzpersonal, das sich irgendwie als Teil der Uni fühlt und mit den Leuten redet und ja, egal. Wissen wir eh alle, was da die Vor- und Nachteile sind. Nochmal zurück auf die Imagefrage. Wenn man sagt, man will das Image der Lehrerinnen verbessern und den Beruf attraktiver machen, dann wäre natürlich eine sehr naheliegende Maßnahme, das Gehalt zu erhöhen. Also es trifft auf die Pflege auch zu, was vorher angesprochen war. Und das ist aber die Maßnahme, die halt nicht überlegt wird oder ganz, ganz spät überlegt wird. Ich habe nicht, dass ich es jetzt gut fände, dass es so ist, aber mein Gefühl ist trotzdem, dass es gesellschaftlich besser gehen würde, wenn man so eine Gehaltserhöhung in Bezug setzen würde mit einer konkreten Verbesserung. Also beanspruchen, projektorientierter Unterricht, selbstverantwortetes Lernen an Schulen, was ja dringend notwendig wäre. Wenn man sowas geschickt formulieren würde, jetzt aus Sicht eines verantwortlichen Ministeriums oder auch aus einem gewerkschaftlichen Angebot, weiß nicht, ob das möglich wäre, dass man diesen Schritt machen will und dafür aber Lehrerinnen braucht, die das auch können und die das auch mit diesem Mehraufwand und so weiter abgegolten bekommen, ob man da nicht was Notwendiges mit was Sinnvollem verbinden könnte und damit auch den Schritt leichter macht. Das müssen ja die ganzen Ministerien auch verkaufen, warum sie plötzlich mehr Kosten wollen für einen Bereich. Und wenn man das ausschiebt, dann kann im Sinne einer gesellschaftlichen Notwendigkeit, hätte ich das Gefühl, dass es besser geht. Und ich wundere mich eigentlich, dass die Diskussion an den Punkt so selten kommt.
Weil pausenlos die Mehr herumgeführt, dass das österreichische Bildungssystem so sauteuer ist und der Output schlecht ist. Und das wird nie hinterfragt, beziehungsweise es wird nie gesagt, wie das läuft. Es wird mit anderen Ländern verglichen, die unvergleichbar sind. Also es gibt Länder, die weniger Ausgaben haben, weil das gesamte, jetzt sage ich es auch einmal, Verwaltungspersonal nicht mit hineingerechnet wird, das wir an den österreichischen Schulen haben, beziehungsweise die Bildungsdirektionen und sonstige Verländerungen, die sehr, sehr viel Geld kosten und Parallelitäten, die wir eigentlich nicht bräuchten. Aber das wird natürlich nicht angedacht.
Ich habe das Gefühl, dass im Bildungsbereich die Anforderungen, die qualitativen Anforderungen hochgeschraubt werden und das auf eine Art und Weise, wo von meiner bescheidenen Sicht der Dinge längst der Boden zur Realität verloren worden ist. Ja. Also du weißt, was Zulassungsprüfungen an Kunstuniversitäten bedeuten. Wir hatten das ja immer schon, lange bevor das dann alle anderen Fächer, also Fachuniversitäten, übernommen haben. Wenn es bei uns so ist, ja, dass in der Zwischenzeit hinter vorgehaltener Hand Kapazunder von Professorinnen und Professoren sagen und zugeben, sie würden die Herausforderungen und die Qualifikationsanforderungen bei Zulassungsprüfungen selber gar nicht mehr erfüllen können. Ja, dann ist das ein Urteil, das jetzt nicht aufgrund des fortschreitenden Alters und Mangel an Fähigkeiten erklärbar ist, sondern eigentlich eine Kritik an einer Spirale von formaler Qualitätsspirale, ja, die in Wahrheit mit Qualität dann nicht mehr viel zu tun hat. Also ich begegne hier jetzt einem Argument, weil du gemeint hast, also bei einer Gehaltserhöhung sollte natürlich gewissermaßen eine Gegenleistung auch voraussetzen. Ja. Also ich würde mal sagen, dass das Qualifizierungsmodell des Kollektivvertrages schon auch eine Implikation hat, die zugegebenermaßen ja auch innerhalb des Kollektivvertrags mit einer Erhöhung des Gehaltes verbunden ist, das ist gar keine Frage. Aber wir haben ein Schema, ein Gehaltsschema im Mittelbau vorherrschend an den Universitäten, das unter dem der AHS-Lehrer liegt. Du hast vor einer halben Stunde ungefähr die Leistungsvereinbarungen angesprochen. Ich meine es ganz ehrlich gefragt, also dieses Studienplatzfinanzierungsmodell, ich meine, gibt es in den Reihen der Rektorinnen und Rektoren wirklich irgendjemanden, die oder der das gut findet? Ich finde, das ist eine zusätzliche Wurzel von Übel, ja, dass man etwas erfüllen soll, was rein schematisch ist, was eigentlich dazu führt, dass man Studierende, die man jetzt kennzahlmäßig halt einmal erfasst hat, ja, auch zum Abschluss führen soll. Dann tut man das nicht, ja, dann ist das ein budgetärer Einschnitt in das Universitätsbudget und Qualifizierungsstellen hat man eigentlich jetzt an den Kunstuniversitäten eh viel zu wenig, hauptsächlich deshalb, damit man die Kennzahlen erfüllen kann. Ja, und die Senior Lecturer zum Beispiel fallen raus aus dem Kennzahlsystem, weil das Ministerium einseitig so verfügt hat. Also täuscht mich mein Eindruck oder ist es nicht doch so, dass irgendwie die universitäre Leistung am eigenen Haus manchmal eigentlich nicht mehr so richtig gesehen wird? Ich sage es jetzt wirklich ganz vorsichtig und mit einem Diminuendo versehen.
Naja, also das mit dem Finanzierungssystem, das ist komplex. Tendenziell neigen natürlich Unis, die dadurch gewinnen, schon dazu, das ein bisschen gut zu finden. Das liegt irgendwie im System begraben. Also man kann schwer als Rektor einer Uni, die durch die Finanzierung jetzt massiv gewonnen hat, und das war halt im technischen Bereich und im medizinischen Bereich der Fall, sich dafür einsetzen, dass das wieder aufs Alte zurückgeht und man wieder massiv verliert. Das ist irgendwie verständlich, das wird glaube ich, aus der Uni heraus auch nicht verstanden werden, wenn jemand so agiert. man kommt in dem Ding nicht weiter, weil man schlicht nicht mit einer Formel abbilden kann, dass es 22 Unis gibt, die im Prinzip alle strukturell verschieden sind. Und das heißt aber auch, dass die Gesellschaft dafür auch finanziell was tun muss, um die Leute anzuerkennen, die sich jetzt aktiv an Lösungen beteiligen. So war es gemeint.
Danke für die Klarstellung. Ja, also das finde ich extrem wichtig und das ist eigentlich ein wunderbares Argument. Ja, das reicht jetzt nicht, ja, zwei Zeitungen, die ich in Österreich gut finde, anzurufen und zu sagen, schreibt einmal einen Artikel, ja, sondern das muss, sagen wir, wirklich systematisch und fundiert und geradezu dogmatisch passieren. Ja, also ich sehe das wirklich als eine notgedrungene Aufgabe, ja, der Schulen, aber vor allem der Universitäten, weil die sind ja die am wenigsten verstanden werden, ja, und die im Grunde genommen auch in der Bevölkerung rein quantitativ am wenigsten ankommen, nicht? Denn Kinder haben viele und alle die Kinder gehen auch in die Schule, gar keine Frage, aber es gehen längst nicht alle Kinder dann später auf Universitäten und es soll ja auch gar nicht sein, ja. Aber dass damit verbunden eben auch eine Investition notwendig wäre. Also das finde ich einen wunderbaren Ansatz, ja, um hier argumentativ auch in eine richtige Richtung zu gehen. So, jetzt höre ich schon auf.
Wir, die Personalvertretung, kann da immer nur Input liefern, aber wir werden da nicht gehört. Wir müssen weg von der Kennzahlen, also neoliberalen Kennzahlenmystik. Das Problem ist, Kennzahlen sagen alles und nichts aus. Ich habe meinen Rektor einmal gesagt, den alten, den Winkler, weil er gesagt hat, wir müssen jedes Jahr 10% mehr publizieren. Habe ich gesagt, das ist überhaupt nichts dabei. Ich publiziere heuer nichts und das nächste Jahr ist Doppelte. Also so kann man Kennzahlen ad absurdum führen. Wir müssen wieder zurückkommen zu inhaltlichen Entscheidungen. Es ist ein Irrsinn, eine Berufung durchzuführen und abzuzählen, wie viel die Leute publiziert haben, aber nicht, ob es inhaltlich zum Fach dazu passt, inhaltlich zur Universität dazu passt und sonstige Dinge. Also wir brauchen wieder inhaltliche Entscheidungen. Für neue Gesetze und neue Paragraphen und Artikeln muss es vorerst eine Rechtsfolgeabschätzung geben, und zwar nicht nur, was kostet es, sondern was gibt es allalong für Folgen daraus aus, was folgt daraus. Also irgendwie muss man die Gesellschaft wieder zu Inhaltlichen bringen und weg von den Kennzahlen, vom Missbrauch der Mathematik im Endeffekt.
Anzunehmen, dass eine Universität, die 300 Jahre alt ist, die gleichen Strukturen hat wie eine Uni, die 50 Jahre alt ist, da kommt man mit einer Formel nicht weiter. Was ich mir eigentlich wünschen würde, ist, dass es ein Ministerium gibt, wo Leute sitzen, die mit einer Universität einen ernsthaften inhaltlichen Diskurs führen können. Und eigentlich müsste das System Universität als intelligentes Wesen in der Lage sein, bei solchen Themen, die ja offensichtlich ganz wichtig sind, die Vernetzungen herzustellen.
Die Struktur verteidigt sich zum Großteil selbst. Mein neuer Rektor wird auch wahrscheinlich nicht mehr als 3 Jahre da sein, oder vielleicht ist er 6 Jahre da oder sowas. Aber der denkt auch nicht weiter. Der ist sein Amt angetreten, also er wird es jetzt antreten mit dem Versprechen, nichts zu ändern. Und das ist eigentlich rückwärts gewandt und das ist ein großes Problem. Und das Ministerium kann nichts dagegen tun, ne?
Das neue Buch von der Katharina Rogenhofer heißt, wenn sich nichts ändert, ändert sich alles.
Ja, aber im Schlechten meistens. Ne?
Ja, genau, das ist durchaus so gemeint.
Ja.
Diese Form von Austausch der Kleinen oder ein bisschen auch zu merken, wofür die einzelnen Personen stehen und aus welcher Ecke da gedacht und argumentiert wird, hat mir sehr gut gefallen. Letztlich sind wir als Gesellschaft ja alle einzeln betroffen, die mit Kindern noch eine deutliche Stufe mehr als die ohne Kinder. Und da irgendwie sich zu überlegen, wie man aus dieser doch ziemlich beunruhigenden Bewegung Richtung Abgrund hinauskommt und welche Rolle da die einzelnen Unis haben können.
Ich glaube, so inhaltlich geführte Diskussionen wie heute, die sowas von aktuell, ja, und zeitgemäß und einfach notwendig sind, ja, das bräuchte man viel mehr, ja, das ist, ich sehe das als eine Antithese zu dem, was in den Medien passiert, ja, ich kann das nur wiederholen. Danke noch einmal.
Vielen herzlichen Dank, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und, wir sehen uns bei welcher Gelegenheit auch immer. Es gibt derer ja im Rahmen der UGÖT und ULV und so weiter, ja, und Betriebsräten ja durchaus mehrere, also wir werden uns nicht so bald aus den Augen verlieren, bin ich mir ganz sicher. Gut, vielen herzlichen Dank und einen schönen Abend.
Danke nochmal für die Einladung und schönen Abend.
Okay. Danke, Bernhard, fürs Dabeisein. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Vielen Dank.
Super.
ein U-Goethe-Café zum Thema Universitäten. Wissenschaft, Kunst und Forschung im Brennpunkt von Klimakrise, Pandemie und Krieg. Zu Gast Vizerektor Bernhard Kernegger von der Universität für Angewandte Kunst Wien. Moderation Sabine Hammer und Stefan Schön. Eine Aufnahme des Livestreams vom 13. September 2022.